Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 6. Juni. Heute schauen wir nach vorne und zurück. Morgen in einer Woche startet in Russland die Fußballweltmeisterschaft. Diese WM steht auch im Zentrum einer Podiumsdiskussion, die im Rahmen des Fußballfilmfestivals Matchcut stattfindet.
Im Großen und Ganzen geht es darum, ob inwiefern es legitim ist, eine Weltmeisterschaft in einem Land wie Russland zu besuchen, zu schauen oder als Team daran teilzunehmen.
Und in unserer Rubrik Zeitsprung blenden wir 50 Jahre zurück.
Als ich das erste Mal gelesen habe, soyez realiste, demandez l'impossible, also sei realistisch, irgendwo verlange das Unmögliche, versuche die Utopie in die Realität zu integrieren, das hat einfach Herzen geöffnet.
50 Jahre nach den Globus-Krawallen gibt Uli Mäder ein Buch über die 68er-Bewegung heraus. Im Zeitsprung wagen wir mit dem Soziologen sowohl den Sprung in die Vergangenheit als auch in die Zukunft. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den Nachrichten und die hat Kevin Wolf für uns recherchiert.
Gegen die geplante Velobrücke von der Lenggasse in den Breiten Rhein soll das Referendum ergriffen werden. Dies gibt der Verein Vortritt Fußgänger in einer Medienmitteilung vom Mittwochmorgen bekannt. Der Verein kritisiert, die geplante Brücke vernachlässige die Fußgänger und beschränke sich darauf, die Situation der Velobenutzerinnen zu verbessern. Sollte sich am jetzigen Konzept der Brücke nichts ändern, werde das fakultative Referendum ergriffen, so das Komitee weiter. Falls das Projekt aber noch einmal grundlegend überarbeitet werde, könnte der Referendumsbeschluss rückgängig gemacht werden. Die Gemeinde Rheinau im Kanton Zürich will das bedingungslose Grundeinkommen testen. Nachdem eine nationale Vorlage vor 2 Jahren klar abgelehnt wurde, will die Gemeinde nun einen eigenen Versuch starten. Ziel des Projekts sei es, herauszufinden, wie die Bewohnerinnen mit diesen neuen Freiheiten umgehen. Außerdem soll ein Denkprozess angestoßen werden. Es gibt aber gewisse Einschränkungen. So sollen Personen, die mehr als 2500 Franken pro Monat verdienen, nicht vom Grundeinkommen profitieren und am Ende des Monats den Betrag zurückgeben. Außerdem muss mindestens die Hälfte der Bevölkerung bei dem Versuch mitmachen. Das Geld für das Experiment soll von einer Stiftung und aus einem Crowdfunding kommen. Der Versuch soll zwischen Januar und Dezember 2019 genau 1 Jahr lang dauern. Die Postfinanz plant einen weitreichenden Stellenabbau. Das Tochterunternehmen der Post will bis Ende des Jahres 2020 bis zu 500 Vollzeitstellen streichen. Da viele Angestellte der Postfinanz Teilzeit arbeiten, könnten bis zu 1000 Personen vom Abbau betroffen sein. Laut Postfinanz sei unter anderem das Kreditverbot schuld an den schlechten Zahlen und damit verbunden dem nötigen Stellenabbau. Bis heute darf die Postfinanz keine Kredite und Hypotheken vergeben. Die Gewerkschaften kritisieren die Abbaupläne und werfen der Postfinanz vor, politischen Druck aufbauen zu wollen, um genau dieses Kreditverbot zu locken. Vielmehr habe es die Führung der Postfinanz aber verpasst, eine passende Zukunftsstrategie zu entwickeln. Und darunter würden nun die Angestellten leiden müssen. Die Friedenslage in der Welt hat sich im letzten Jahr zum 4. Mal in Folge verschlechtert, wie die Zeitung Die Zeit berichtet. Dies hält der jährlich veröffentlichte Global Peace Index fest. Diesen erhebt das australische Think Tank Institute for Economics and Peace. In 91 der 163 untersuchten Länder sei die Friedenslage schlechter geworden. Dabei stieg insbesondere die Zahl der in Konflikten getöteten Menschen wie auch der Geflüchteten. Europa bleibt dabei die friedlichste Region der Welt, obwohl sich auch hier die Situation verschlechtert habe. Auf dem letzten Platz rangiert wenig überraschend Syrien. Und zum Schluss noch zum Wetter. Am Donnerstag bleibt es den ganzen Tag über bedeckt, mit leichtem Regen den ganzen Tag über und bei Höchsttemperaturen von 21 Grad. Ähnlich sieht es auch am Freitag aus. Erst gegen Abend gibt es Auflockerungen und eine Regenpause. Und im Hinblick auf das Wochenende dürften sich die Wolken langsam verziehen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nächste Woche Genauer am 14. Juni um 17 Uhr wird die Fußballweltmeisterschaft in Russland angepfiffen. Die kommende WM sowie fußballerische Grossanlässe im Allgemeinen sind dann auch eines der Hauptthemen von Matchcut, dem Berner Fußballfilmfestival. Matchcut wird dieses Jahr bereits zum dritten Mal durchgeführt. Ab morgen Donnerstag steht das Kino Rex für 3 Tage gänzlich im Zeichen des runden Leders. Nebst verschiedensten Fußballfilmen werden beim Matchcut auch Podiumsdiskussionen durchgeführt. Zum morgigen Auftakt diskutieren Meme Sykora, der Chefredaktor des Fußballmagazins 12, und Kolumnist Pascal Claude zum Thema «Wer hat Angst vor der WM in Russland?». Pascal Claude beschäftigt sich seit über 20 Jahren auf seiner Plattform knapp daneben kritisch mit dem Fußballzirkus. Den Inhalt des morgigen Podiums fasst er so zusammen.
Im Großen und Ganzen geht es darum, ob inwiefern es legitim ist, eine Weltmeisterschaft in einem Land wie Russland zu besuchen, zu schauen oder als Team daran teilzunehmen.
Also Russland, ein Land, in welchem Menschenrechte kategorisch mit Füßen getreten werden, also in diesem sogenannten FIFA-Dekret, das Präsident Wladimir Putin erlassen hat, wird ja festgehalten, dass selbst friedliche Demonstrationen unterdrückt werden dürfen. Man weiß von Russland, dass Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Vor 2 Tagen hat der Tagesanzeiger vermeldet, dass der Fanansturm auf Tickets gering sei, dass massiv weniger Tickets an SchweizerInnen verkauft worden seien als noch vor 4 Jahren für die WM in Brasilien. Glaubst du, dass dieser ausbleibende Ansturm auch mit den Rahmenbedingungen in Russland zu tun hat?
Ich würde es gern glauben, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, Brasilien ist einfach als Feriendestination viel attraktiver. Also da lässt sich ein WM-Besuch mit angenehmen Ferien kombinieren, was sich viele Leute in Russland weniger vorstellen können. Dass dann das vielleicht letztlich noch ausschlaggebend ist, dass man das Gefühl hat, ja, man hört ja auch immer so komische Sachen von dort. Das mag sein, aber ich glaube nicht, dass sich wie ein Großteil der Leute keine Tickets kauft und keine Reise bucht an diese WM, weil sie ein Problem haben mit Russland als Staatsmacht.
Dieses Jahr Russland. 2022 findet die WM in Katar statt, auch dort. Homosexualität beispielsweise durch Gefängnisse oder Peitschenschläge bestrafbar. Nächste Woche wird ja auch entschieden, wohin die WM 2026 gehen wird. USA, Kanada, Mexiko oder Marokko stehen zur Auswahl. Marokko wieder ein Land, das Menschenrechte wiederholt verletzt. Die FIFA, die hält ja in ihren Statuten fest, dass sie sich für den Schutz der Menschenrechte einsetze. Und seit einem Jahr gibt es auch konkrete Leitlinien dazu. Wird sich das zukünftig auch besser umsetzen lassen bei der Wahl von Austragungsorten?
Ja, die FIFA bleibt diesen Beweis nach wie vor schuldig. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen ihren Ansprüchen, die sie durch ihre verschiedenen Chartas veröffentlichen, und ihrer tatsächlichen Vergabepolitik oder überhaupt Politik. Beispielsweise verzichtet sie immer noch auf Sanktionen gegen den Iran, obwohl dort keine Frauen ins Stadion können. Das widerspricht den FIFA-Statuten, also dem Antidiskriminierungsverbot. Da möchte sie sich einfach die Finger nicht verbrennen. Es ist letztlich nichts mehr als Papier, was hier produziert wird. Und auch in Russland haben sie ein 40-seitiges Abfall-Nachhaltigkeitskonzept erarbeitet, um den Russen das Recycling beizubringen. Das ist ja schön und gut, aber ist das wirklich das größte Problem, von dem wir sprechen?
Es gibt ja aber auch Stimmen, die sagen, wenn das immerhin aufs Papier kommt und an thematisiert wird, wird sich das zukünftig auch in irgendeiner Form bemerkbar machen. Also die FIFA wird längerfristig so unter Druck geraten, dass sie da genauer hinschauen muss. Teilst du diese Einschätzung?
Nein, die teile ich natürlich überhaupt nicht. Das kann höchstens auf diesem Weg passieren, dass ich immer weniger sogenannte moderne Demokratien für die Austragung bewerben. Das wäre vielleicht der Weg, aber von der FIFA erwarte ich nichts. Seit 1978 in Argentinien, als die WM unter der Diktatur ausgetragen wurde, hat sich ja nichts wesentlich verändert. Also wir haben jetzt Russland und Katar als Austragungsorte. Wer weiß, was sonst noch alles dazukommt. Da sehe ich überhaupt keine Entwicklung.
Ja, was sind denn Gründe? Was ist die Motivation einer FIFA, eine Fußball-Weltmeisterschaft an Russland oder an Katar zu vergeben?
Ja, es sind Märkte. Neue Märkte. Wo ist der Markt gesättigt? Wo kann noch mehr Fußball verkauft werden? Und dann diese, ja, die Absicht, die WM einigermaßen regelmäßig über die Kontinente zu verteilen.
Sprechen wir noch über den Fußballfan als solches. Die eigene Mannschaft ist gut unterwegs. Man kann an einem großen Endrundenspiel teilnehmen. Eine tolle Sache, denkt man sich. Oft haben Fußballfans, eingefleischte Fußballfans, ja aber ein schwieriges Verhältnis zu Großanlässen. Warum?
Die sogenannten Eingefleischten haben ein Problem mit dem sogenannten modernen Fußball, weil der ganz vieles mit sich bringt, was sie ablehnen. Das geht über Sitzplätze zu erhöhter Sicherheit, die mit Repression verbunden ist. Es fehlt immer mehr der Bezug zum Lokalen. Also der Fußball wird internationalisiert, globalisiert, die Spieler kommen und gehen. Dafür steht die Kritik am modernen Fußball. Das Problem ist nur, dass letztlich jeder Fan eines Clubs eigentlich dorthin will, implizit in diesen modernen Fußball. Also in Europa ist das die Champions League. Und ich kenne halt immer noch keinen Ultra, der dann wirklich kategorisch ablehnt, wenn sein Team Meister wurde, dass es an diesem Wettbewerb teilnimmt. Das ist dann doch noch für alle das Größte. Und das ist der Widerspruch, mit dem Fußballfans zu leben haben. Und man wünschte sich, er würde manchmal ein bisschen expliziter wahrgenommen von den eigenen Leuten auch.
Der einzelne Fan hat nicht groß Einfluss auf die Geschehnisse. Die FIFA scheint nicht gewillt, irgendetwas verändern zu wollen. Könnte dann allenfalls die Fußballverbände Einfluss nehmen?
Ja, das wäre natürlich ein unglaubliches Zeichen, wenn ein großer Verband sein Team nicht an einer WM teilnehmen lassen würde. Von der Schweiz würde ich jetzt so etwas nie erwarten. Die Schweiz macht ja überall mit, exportiert auch gerne Waffen. Also da kann man nicht vom Fußballverband erwarten, dass sie eine WM in Russland boykottiert. Aber eine Fußballnation wie England beispielsweise, die in einem schwierigen Konflikt mit Russland steht, da hätte ich schon gedacht, dass es vielleicht mindestens mal zur Diskussion stünde, ob die da teilnehmen oder nicht. Aber scheinbar ist der Fußball einfach zu groß und zu unantastbar, als dass sowas möglich wäre, was auch wieder irgendwie beängstigend ist.
Pascal Claude beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit dem Thema Fußball und dessen Randphänomenen. Auf knappdaneben.net finden sich sämtliche seiner Texte. Den Link dazu gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch und dort gibt es dann auch Infos zum kommenden Fußballfilmfestival Matchcut.
Rabe Info.
Wir tauchen hier gleich ab ins Jahr 1968, also ins Jahr von Jugendunruhen und Globuskrawallen. Den Soundtrack zu dieser Zeit liefert Iggy Pop mit seinen Stooges, die 1968 allerdings noch anders hießen, The Psychedelic Stooges, hier zu hören mit «I Wanna Be Your Dog». We'll be right back. Rebel Info. Zeitsprung. Vor 50 Jahren, im Juni 1968, gingen in Zürich Scheiben zu Bruch. Wütende Jugendliche gingen auf die Straße und forderten die Eröffnung eines autonomen Jugendzentrums in einem leerstehenden Gebäude des Globus-Warenhauses. Die sogenannten Globus-Krawalle gelten als Startschuss für die 68er-Bewegung in der Schweiz. Die Jugendunruhen, die zuvor in Paris begonnen hatten, hatten nun also auch die Schweiz erreicht. Viele Menschen, die später in der Gesellschaft, Kultur und Politik eine wichtige Rolle spielen sollten, schlossen sich dieser Bewegung damals an. Einer von ihnen war Uli Meder. Uli Meder ist heute Soziologe und hat soeben ein Buch zu dieser bewegten Zeit geschrieben, 68, was bleibt, so der Titel. Diese Frage verhandeln wir nun auch in unserer Rubrik Zeitsprung. Doch zunächst wollte Michael Spar von Uli Meder wissen, hat denn 68 in der Schweiz überhaupt richtig stattgefunden?
Ja, 68 hat sehr wohl auch in der Schweiz stattgefunden und nicht nur beim Globus-Krawall, sondern 68 hat in allen Landesregionen Ereignisse geschaffen und darüber hinaus in Tausenden von Familien hat 68 auch stattgefunden.
68 war ja einerseits eben Globus-Krawalle, es waren große Demonstrationen, Sit-ins an Universitäten wurde gestreikt, die Leute gingen auf die Straße gegen den Vietnamkrieg für mehr Freiheit. Man hat das Gefühl, das war auch eine studentisch-städtisch geprägte Bewegung. Inwiefern hat denn 68 auch die anderen erreicht, die sich vielleicht selber nicht als 68er oder Alt-68er bezeichnen würden?
Ja, es gibt viele, die eigentlich nicht so zum politischen Zirkel gehörten, die sich aber sehr wohl als 68er bezeichnen, weil sie zum Beispiel mit der Musik mitgefiebert haben, Beatle-Fan waren, Stones-Fan waren. Also das war ja auch 68, Literatur, die haben Freude gehabt an den Kindergeschichten von Peter Bixel und, und. Also das hat auch den Aufbruch irgendwo symbolisiert. Den Aufbruch, der eben sehr, sehr stark stattgefunden hat, gegen diese bestandenen Autoritarismen, gegen diese festgezurrten Verhältnisse, die damals vorherrschten und heutige Jugendliche sich das kaum mehr vorstellen können.
Uli Meder, wenn Sie sich persönlich an 1968 erinnern, Sie waren damals mittendrin. In was für einer Schweiz lebte man damals?
Auf der einen Seite eben die Eltern, die einem gesagt haben, es ist so, weil es immer so war, oder? Einfach ohne Argumente, das hat einen Wände hochgehen lassen. Und auf der anderen Seite schon so das Gewahrwerden, bei vielen werden die Haare etwas länger, die Röcke etwas kürzer. Also da ist irgendwo so die Gegenläufigkeit sinnlich wahrnehmbar geworden. Und das hat irgendwo mit beflügelt.
Was hat 68 damals in diesen Jahren ausgelöst, mal zuerst kurzfristig gesehen?
Also einfach das Recht, alles zu hinterfragen, das Recht, alles zu enttabuisieren. Also da braucht es doch ein Argument, das ist nicht so, weil es immer so war, sondern da braucht es ein Argument. Und das hat wirklich die Horizonte erweitert. Also als ich das erste Mal gelesen habe, «Soyez réaliste, demandez l'impossible», also sei realistisch, irgendwo verlange das Unmögliche, versuche die Utopie in die Realität zu integrieren, das hat einfach Herzen geöffnet.
Und was ist dann passiert in den Jahren danach? Sie sind ja dann einer, der dann eine Universitätskarriere gemacht hat. Ein bekannter Soziologe sind Sie geworden, kürzlich emeritiert oder pensioniert geworden. Was ist aus den anderen 68ern passiert? Was haben Sie dann in den Jahren darauf bewegt?
Also ich war zunächst lange, lange nicht an der Uni, habe für eine Entwicklungsorganisation gearbeitet, aber schon auch geforscht. Ja, ich denke, es gibt Leute, die quasi so in autonomen Szenen geblieben sind bis fast heute. Andere, die eher so auf den Gang durch die Institutionen gesetzt haben. Es ist eine Vielfalt von unterschiedlichen biografischen Entwicklungen der mehr oder weniger stärkeren Integration. Aber es gibt auch eine Vielzahl von eben nicht nur Debatten, auch konkreten Projekten. Ich nehme 1968 gegründet, die Entwicklungsorganisation Erklärung von Bern, aus einer kirchlichen Bewegung hervorgehen, ein Manifest. 1000 Leute sagen, wir geben 3% unseres Einkommens für die Entwicklungszusammenarbeit. Und heute, Public Eye, diese Organisation existiert immer noch und nicht nur sie allein. Und das freut mich, dass aus dem Impetus von 68er eine Reihe, eine Vielzahl von Organisationen entstanden sind, die lebendig auch geblieben sind.
Es gibt auch Leute, die sagen, 68 hat viel geöffnet, gleichzeitig aber gab es auch eine Gegenbewegung, die jetzt erst so richtig am Aufblühen ist, die neue Rechte, in der Schweiz vor allem repräsentiert durch eine SVP, aber auch Bewegungen im nahen Ausland. Hat 68 die Gegenbewegung von Anfang an provoziert?
Also die Gegenbewegung ist mindestens so alt wie 68. Also ich erinnere, in Basel-Stadt, eine der ersten großen Kundgebungen im Februar 68 war von der Nationalen Aktion. Auch eine Gegenmanifestation dann, die sich auf dieses Rechtsnationale fokussiert hat. Also das hat es schon lange gegeben, nicht erst ausgelöst durch die 68er-Innenbewegung. Wobei ich ehrlich eingestehen muss, ich bin ein engagierter Gewerkschafter. In den 60er Jahren haben teils Gewerkschaften solche Haltungen gehabt. Also 1968 hat ja noch der Schweizerische Gewerkschaftsbund gefordert, die ausländischen Arbeitskräfte auf 50.000 zu beschränken. Und auch 68, ich bin im VPD, als im VPD ein paar Frauen Trams-Chauffeuse werden wollten. Das wurde abgeschmettert von dieser Männerfront. Also das ist interessant. Es gab auch Autoritarismen und Konservatismen in der vielleicht traditionell eher linken Bewegung. Und das tut mir auch leid, es gab im Gefolge von 68 auch ideologische Verengungen innerhalb der quasi linken 68er-Innenbewegung, also wo dann plötzlich die Abgrenzung gegenüber anderen, vielleicht auch sozialistisch gefärbten Gruppierungen, wichtiger geworden ist als die Auseinandersetzung mit neoliberalen oder rechtsnationalen Kräften. Da wurde auch doch viel Energie verschlissen.
Man hat ab und zu auch den Eindruck, als nach 68 Geborener, wenn man die Filme von damals anschaut, es wurde viel diskutiert, es wurde eben über Ideologie gesprochen und einige haben sich dann auch abgekapselt mit einer bestimmten Ideologie. Dann kam die 80er-Bewegung, da wurde plötzlich angepackt, da wurden Häuser besetzt, da wurden autonome Zentren gegründet. Da hat man sich verabschiedet von der großen Diskussion und ist zur Tat geschritten. Sehen Sie das auch so?
Ja, vielleicht in Akzentuierungen, aber auch 68 gab es ganz, ganz viele Projekte. Manchmal sogar voreilig oder haben dann auch viel Hand geboten, weil sie einfach vielleicht zu schnell angegangen wurden mit Kinderläden, kleinere gewerbliche Betriebe, also und. Also das gab es auch. Aber es gab natürlich großen Bedarf zu lesen, zu diskutieren. Das ist in der 80er-Bewegung eigentlich auch erhalten geblieben, aber auch die Öffnung 68, kulturelle Jugendzentren, 80er-Bewegung schon auch öffnend mehr Kultur, breiter verstanden. Also da hat sicher eine weitere Öffnung auch stattgefunden und ich denke, ja, soziale Bewegungen lernen voneinander und das ist ja schön und gut, wenn da Schritte weiter vollzogen werden, bis hin zur 2018er-Bewegung, die jetzt dann hoffentlich kommt.
Genau. Was wünschen Sie sich von einer 2018er-Bewegung? Was muss noch erreicht werden? Was haben die sozialen Bewegungen 68, 80, auch die globalisierungskritische Bewegung Anfang der Nullerjahre nicht erreicht, was jetzt noch erreicht werden muss, damit unsere Welt besser wird?
Ja. Also zunächst haben sie erreicht, dass es sich lohnt, wirklich auch auf die Straße zu gehen und sich für Anliegen einzusetzen. Wie das heute stattfinden kann, ich habe den Eindruck, heutige Jugendliche sind zum Teil wirklich weiter im Sinne, dass sie weniger so in diesem Entweder-Oder verhaftet sind, vielleicht weniger über das stolpern, was einen trennt von den anderen, vielleicht mehr in der Lage sind, an das auch anzuknüpfen, was verbindet, vielleicht eher auch in der Lage sind, Differenzen zuzulassen, manchmal auf die Gefahr hin, in Beliebigkeiten abzudriften. Aber das Zulassen von Differenz, das kann auch helfen, neue Bündnisse im Umweltbereich, im sozialen Bereich zu schmieden. Und die sind dringend notwendig, weil wenn wir gucken, also die Aufwendungen zum Beispiel für Rüstungen und auch für atomare Rüstungen sind nach 68 zurückgegangen. Heute sind sie wieder stärker angestiegen denn je zuvor. Rechtspopulistische Bewegungen, die erstarkt sind. Also ich denke, es gibt ganz viel Grund, heute wirklich auch sich zu engagieren in anderen, in neuen Formen.
68 war ja noch so, dass die Gemeinschaft irgendetwas zählte. Manchmal war eben diese Gemeinschaft auch erdrückend und autoritär. Dann gab es eine große Wende, vor allem auch noch eine große Wende 89 dann, nach dem Fall der Mauer, als dann eigentlich der neoliberale Gedanke sich über die Welt zerstreute und die Gemeinschaft in den Hintergrund rückte. Der Staat sollte abgebaut werden, die Individualität und die individuelle Freiheit wenigstens von gewissen Leuten sollte gefördert werden. Und die ist ja, hat ja im Moment diese Ideologie die Welt noch stark im Griff. Ist es nicht schwieriger heute für die Jugend, wieder zur gemeinschaftlichen Aktion zurückzufinden?
Ja und nein. Also schwieriger ist sicher. Ich meine, wir hatten diese bestandenen Autoritarismen, oder? Und dagegen sind wir amok gelaufen. Das hat enorm provoziert, das hat enorm auch mobilisiert. Das ist heute sehr viel schwieriger für Jugendliche. Aber wir haben auch viele Kräfte verpuffen lassen, weil wir sehr stark so in diesem Entweder-Oder verhaftet blieben. Und da kann ich mir vorstellen, dass heute auch wieder neue Energien freigesetzt sind, weil Jugendliche bereit sind, das eine oder andere auch etwas differenzierter anzugucken und sich mehr auf das zu fokussieren, was wirklich im Vordergrund steht. Also von daher ist es zum Teil schwieriger geworden, aber zum Teil hat es auch neue Vorteile, auch über neue Vorteile digital, der Vernetzung und auch der Mobilisierung. Und das finde ich spannend und da sehe ich auch Perspektiven nach einem ausgeprägten Individualismus, der auch einen früheren zwangsgeborgenen Kollektivismus abgelöst hat, wieder zu sehen. Also es ist wichtig, sich sozial zu verbünden, aber nicht, weil es irgendwo aufoktroyiert wird von oben, nicht, weil es einfach aus der Not oder aus der Angst herauskommt, sondern aus freien Stücken. Das sehe ich, das halte ich für möglich, perspektivisch für wichtig.
Sagt der Soziologe Uli Mäder. Soeben ist sein Buch 68, was bleibt, im Rotpunkt Verlag erschienen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 6. Juni. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Donnerstag, dann mit einem weiteren Beitrag aus unserer Reihe zu autonomen Zentren und besetzten Häusern. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und Kevin Wolf. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge, bye bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.